Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May im Studio. Schönen guten Abend. Es sind unterschiedliche Botschaften, die da in den letzten Tagen aus Berlin gesendet wurden. Lockerungen sollen bekanntlich kommen nach dem langen Lockdown. Doch der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte heute eindringlich vor einer kommenden dritten Welle.
Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz schwankt seit Wochen um die 60. Auch sie steigt tendenziell wieder an. Und das, meine Damen und Herren, sind auch Signale einer Trendumkehr. Gleichzeitig breiten sich die noch ansteckenderen SARS-CoV-2-Varianten von Woche zu Woche weiter aus. Und dies trifft vor allem auf die besorgniserregende Variante B.1.1.7 zu, die ja zuerst in Großbritannien entdeckt wurde.
Die Corona-Lage bleibt also angespannt. Die Kritik insbesondere an Gesundheitsminister Jens Spahn nimmt zu. Auch im Bundestag, wo heute die Verlängerung des epidemischen Notstands beschlossen wurde. Mehr dazu gleich. Außerdem in dieser Sendung Teilerfolg für die AfD, nachdem vorgestern durchsickerte, dass der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, ist die Behörde erst einmal vom Kölner Verwaltungsgericht zurückgepfiffen worden. Und wir schauen nach China, wo der Volkskongress der Kommunistischen Partei begonnen hat. Um 18.40 Uhr dann im Hintergrund geht es dann um den Libanon im Griff der Hisbollah. Trotz der jüngst beschlossenen Lockerungen, es ist schwer zu bestreiten, dass wir uns immer noch in einer epidemischen Notlage befinden angesichts von steigenden Inzidenzwerten, die immer noch ein Niveau haben, so hoch wie kurz vor dem sogenannten Lockdown-Light im Oktober, der dann ja Stück für Stück verschärft wurde. Insofern war es nicht überraschend, dass der Bundestag diesen Zustand der epidemischen Notlage offiziell verlängert hat. Kritik gab es dennoch. Gudula Geuter.
Noch vor den Osterferien soll es in Nordrhein-Westfalen für alle Schüler mindestens tageweise wieder Präsenzunterricht geben. Ab dem 15. März sollen auch die Schüler der weiterführenden Schulen abwechselnd bei halber Klassenstärke in die Schulen zurückkehren. Das teilte das Ministerium mit. Ähnlich könnte es bald auch in anderen Bundesländern aussehen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die Brandenburgerin Britta Ernst, betont, die Ressortchefs seien sich einig, dass alle Schülerinnen und Schüler noch im März zumindest zeitweise wieder zur Schule gehen sollten. Anderswo stehen auch nach den Öffnungsbeschlüssen vom Mittwoch Lockerungsperspektiven noch aus. Das gilt für Hotels und, abgesehen mancherorts von Biergärten, die Gastronomie. Im Deutschlandfunk beklagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA, Ingrid Hartges.
Die Enttäuschung, die Wut und auch die Verzweiflung nehmen ohne Ende zu. Und wir haben einfach nicht den Eindruck, dass die Politik alles dafür tut, dass wirklich unsere Branche keinen Tag länger als notwendig geschlossen bleiben muss.
Ich hätte mir auch selber persönlich gewünscht, dass also im Restaurantbereich wir früher zu Öffnungen kommen, weil ich mir auch Lösungen vorstellen kann.
Antwortete ihr der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Erwin Rüttel. Man habe aber viele Interessen vereinen müssen und auf Vorsicht gesetzt. In der ARD betonte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareis.
Und ich habe dann auch die große Hoffnung, dass wir in der nächsten Runde am 22. März, dass wir da auch dann in der Gastronomie und im Bereich von Hotels wesentlich größere Schritte machen.
Andere bremsen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sagte in der ARD.
Also ich habe mich, wie auch einige andere, wie auch die Bundeskanzlerin, schon dafür eingesetzt, dass wir jetzt nicht überhastet vorgehen. Ich hätte mir auch einen Stufenplan vorstellen können, wo die einzelnen Schritte noch etwas langfristiger gestuft sind.
Umso wichtiger sei es, dass die Beschränkungen wirklich eingehalten würden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht die Beschlüsse von Bund und Ländern offenbar mit gemischten Gefühlen.
Wir gehen damit an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist. Gleichzeitig ist nach Monaten des Lockdowns klar, keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar.
Und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mahnt am Morgen in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Blick auf die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante.
Es ist absehbar, dass B.1.1.7 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird. Und dann, meine Damen und Herren, wird es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten.
Umso wichtiger werden die für einige Öffnungsschritte notwendigen Tests, die ab Montag mindestens einmal pro Woche kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich zuversichtlich, dass sie auch bald geliefert werden können.
Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da, sind verfügbar, sind einfach bestellbar. Und jedes dieser Testzentren, das beauftragt wird, weiß auch, wo es sie bestellen muss. Es passiert jeden Tag in Deutschland. Zig Millionen Tests sind verfügbar. Die Hersteller sagen uns, dass ihre Lager voll sind.
Er, wie auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, räumte allerdings ein, dass es anfangs mancherorts aus logistischen Gründen zu Verzögerungen kommen könne. RKI-Präsident Wieler gestand zu, dass mit mehr Testungen auch die Zahl der Positiven und der Inzidenzwert steigen würden oder zumindest schwerer einschätzbar. Dann müsse mehr auf andere Indikatoren geachtet werden.
Hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Jörg Nüßlein, finanziell vom Kauf überteuerter Schutzmasken durch den Bund profitiert? Damals am Anfang der Pandemie, als Masken noch ein knappes Gut waren. Der Verdacht steht im Raum, seitdem die Staatsanwaltschaft vor einer Woche das Bundestagsbüro des CSU-Abgeordneten durchsuchte. Nun zog Nüßlein die Konsequenzen und kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Die Vorwürfe allerdings weist er weiter zurück. Einzelheiten von Sabine Henke.
Georg Nüßlein zieht sich zurück, will das aber nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen. So ist seine persönliche Erklärung zu verstehen. Er schreibt, dass das Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsverdacht der Staatsanwaltschaft für seine Familie eine erhebliche Belastung darstelle und er deshalb bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten will. Bis dahin bleibt Nüßlein Abgeordneter. Sein Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union legt er aber nieder. Nüßlein beschreibt die Maskenbeschaffung im Frühjahr letzten Jahres wie folgt. Es bestand ein großer Bedarf an medizinischen Masken, der auf dem Weltmarkt nicht zu decken war. Deshalb habe er Kontakte hergestellt zwischen dem Bund und vor allem einem Anbieter in China. Seine Beratungsfirma habe die Lieferung von FFP2-Masken nach Deutschland organisiert und dafür eine Vergütung erhalten. Korruptionsvorwürfe weist Nüßlein zurück.
Offiziell hüllte sich der Verfassungsschutz in Schweigen, weil er aufgrund eines laufenden Verfahrens mit der AfD vor dem Kölner Verwaltungsgericht sich dazu verpflichtet hatte. Und doch sickerte am Mittwoch sehr detailliert an die Öffentlichkeit, dass die Behörde jetzt nicht nur einzelne Teilorganisationen und Landesverbände der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, sondern auch die Gesamtpartei. Sehr zum Ärger nicht nur der AfD, sondern offensichtlich auch des Gerichts. Das untersagte dem Verfassungsschutz diesen Schritt jetzt wieder. Ein Erfolg für die Partei, aber ein vorläufiger. Volker Findhammer.
Die Entscheidung kam überraschend und die AfD sieht sich in ihrem Vorwurf, hier werde das Bundesamt für den Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert, bestätigt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte, das ist ungeheuerlich,
sagte der Fraktionsvorsitzende der AfD Alexander Gauland. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Entscheidung mit dem Verweis begründet, dass mit dem vorzeitigen Bekanntwerden der geplanten Beobachtung der AfD durch das Bundesamt in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen werde. Und die vorliegenden Indizien, allen voran die zahlreichen Medienberichte der vergangenen Tage, würden dafür sprechen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an die im laufenden Verfahren ausgesprochene Stillhaltezusage gehalten habe und zugleich auf der anderen Seite nicht hinreichend dafür Sorge getragen habe, dass keine Informationen zu dem Verfahren nach außen dringen. Die Entscheidung spricht von einem Durchstechen von Informationen, was nicht hätte passieren dürfen. Parteichef Jörg Meuthen wies im Interview der Woche des Deutschlandfunks die Möglichkeit zurück, dass die Informationen, etwa aus der zitierten Klageschrift, aus den Reihen der AfD weitergereicht worden sein könnten.
Wir achten wirklich akribisch darauf, dass nur ein allerkleinster Personenkreis das hat. Und das wäre eine kriminelle Handlung seitens unseres Rechtsvertreters. Also das möchte ich ja noch kategorisch ausschließen.
Hintergrund des ganzen Verfahrens ist ein Antrag, in dem die AfD bereits Ende Januar eine einstweilige Anordnung gefordert hatte, die dem Verfassungsschutz die Einstufung als extremistische Bestrebung und die Beobachtung der Partei untersagen sollte. Außerdem wollte die AfD mit dem Antrag erreichen, dass der Verfassungsschutz seine Einschätzung nicht veröffentlichen darf. Dieses Verfahren ging mit einer Niederlage für die AfD einher, denn die Richter lehnten es ab, dem Verfassungsschutz sofort die Einstufung als Verdachtsfall und die Beobachtung zu verbieten. Insofern ist die heutige Entscheidung nur eine Zwischenentscheidung, die dem Amt jegliche Beobachtung der AfD untersagt, bis es zu einer Entscheidung im Hauptverfahren kommt. Eine inhaltliche Bewertung der AfD als mögliche Gefahr für die verfassungsgemäße Ordnung sei mit der nun angeordneten Aussetzung der Beobachtung nicht verbunden, sagte ein Sprecher des Kölner Verwaltungsgerichts. Wann aber über den Eilantrag entschieden wird, ist noch offen. Die AfD verbindet ihren Teilerfolg aber sogleich mit politischen Rücktrittsforderungen.
Hier hat der Verfassungsschutz selbst gegen Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen, also eine Behörde, die Verfassung schützen soll. Wir fordern den Rücktritt von Herrn Hallenbank und auch politische Konsequenzen von Herrn Seehofer.
So Co-Parteichef Tino Chrupalla. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Matthias Mittelberg hielt dagegen, die AfD sollte sich nicht zu früh freuen. Schließlich sei mit dem Beschluss des Kölner Gerichts noch keine Entscheidung darüber verbunden, ob eine Einstufung der Gesamt-AfD als Verdachtsfall rechtmäßig ist.
Der Bericht von Volker Findhammer. Es war ein Zickzackkurs der damals schwarz-gelben Bundesregierung vor 10 Jahren, der die Steuerzahler jetzt teuer zu stehen kommt. Zunächst der Beschluss einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und dann, nur wenige Monate später, unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima, wieder die Rücknahme dieser Laufzeitverlängerung und die Rückkehr zum von Rot-Grün ausverhandelten Atomausstieg. Jetzt haben sich Bund und Energiekonzerne auf eine Entschädigungssumme geeinigt, die deutlich höher ausfällt als zunächst geplant. Christopher Jenert.
Die Bundesregierung hat sich mit den Unternehmen auf knapp 2,5 Milliarden Euro geeinigt. Konkret sind das NBW, E.ON Preußen Elektra, RWE und Vattenfall. Im Gegenzug für diese Entschädigung verzichten die Konzerne auf weitere Klagen. Die Betreiber mussten ihre älteren Atomkraftwerke nach einem Beschluss des Bundestags vor 10 Jahren nach und nach vorzeitig abschalten. Sie hätten also eigentlich noch Strom produzieren und damit Geld verdienen können. Wegen des Atomausstiegs blieben aber Restmengen offen. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor 5 Jahren entschieden, der Ausstieg an sich war in Ordnung, die Betreiber der Kraftwerke müssten aber entschädigt werden für die entgangenen Gewinne und das Geld, das sie noch in ihre Kraftwerke investiert haben. Über die Höhe gab es bis jetzt Streit. Das Umweltministerium ging ursprünglich von rund 1 Milliarde aus, jetzt sind es gut 2,5 Milliarden. Grund für den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie war vor 10 Jahren das Unglück im japanischen Fukushima. Dort waren nach einem Erdbeben große Mengen Radioaktivität in die Umwelt gelangt und deshalb gab es weltweit eine Diskussion darüber, wie sicher Atomenergie ist.
In fast allen Großstädten dieser Welt sind die klassischen Taxis nur noch eine von vielen Optionen, von A nach B gefahren zu werden. In Deutschland haben es die neuen App-basierten Transportanbieter wie Uber und Co. allerdings deutlich schwerer aufgrund eines relativ strengen Personenbeförderungsgesetzes. Heute hat der Bundestag nach langem Ringen eine Reform beschlossen. Ann-Kathrin Büsker mit den Einzelheiten.
Schon jetzt ist der Mobilitätssektor in Deutschland vielfältiger geworden. Uber gehört wohl zu den bekanntesten Unternehmen. Am Markt probieren sich aber gerade viele Anbieter aus, die zum Beispiel Pooling-Modelle anbieten. In Berlin haben die Verkehrsbetriebe mit dem Berlkönig eine Art Sammeltaxi. Fahrgäste können auf Bestellung an bestimmten Punkten zu- oder aussteigen. Allerdings fehlt für solche Modelle bisher die bundeseinheitliche Rechtsgrundlage. Das soll mit der Reform des Bundesbeförderungsrechts nun geändert werden, auch um Planungssicherheit für die Anbieter zu schaffen. So werden die neuen Verkehrsformen Linienbedarfsverkehr und gebündelter Bedarfsverkehr eingeführt. Die Forderung aus den Branchen, die vielen politischen Interessen übereinzubringen, war ein Projekt, das mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, erklärt Alois Reiner, verkehrspolitischer Sprecher der Union.
Eine von Bundesminister Scheuer eingerichtete überparteiliche Findungskommission wurde eingerichtet. Diese Kommission hat über ein Jahr getagt und gute Ergebnisse geliefert. Es wurden zahlreiche Gespräche geführt, Experten gehört. Es wurde leidenschaftlich und gut diskutiert, noch bis zuletzt.
Dennoch gab es heute zahlreiche Anträge aus den Fraktionen von AfD, FDP und der Linkspartei. Sie stimmten gegen die Reform. Grundsätzliches Ziel der Änderungen ist weniger motorisierter Individualverkehr in Städten und urbanen Ballungsräumen, also ein Beitrag zum Klimaschutz. Aber auch eine bessere Anbindung ländlicher Räume durch flexible Angebote. Der Bedarf der Menschen soll im Mittelpunkt stehen, Kommunen sollen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten bekommen, um öffentlichen Nahverkehr und neue Angebote aufeinander abzustimmen. Sabine Leidig, Verkehrspolitikerin der Linken, beklagt, dass die Reform genau dies nicht erreiche.
Denn sie setzen auf Markt vor Daseinsvorsorge.
Neue Anbieter konzentrierten sich vor allem auf städtische Bereiche, weil sie hier Gewinne machen könnten.
Genau da kann auch der öffentliche Nahverkehr mit Gewinn fahren. Aber in den dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo großer Bedarf besteht, lassen sich die Privaten ja nicht blicken. Solche Rosinenpickerei-Modelle schließen Sie nicht aus mit dem Gesetz.
Die Reform passt außerdem Regelungen zum Taxi- und Mietwagenverkehr an. Hierdurch soll das Taxigewerbe geschützt werden, aber gleichzeitig ein sicherer Rahmen für Fahrdienstleister geschaffen werden. Hier drängte der Fahrdienstleister Uber im Vorfeld auf eine Abschaffung der Rückkehrpflicht für auftragslose Mietwagen, da dies zu zahlreichen Leerfahrten und damit zu unnötigen Emissionen führe. Die Rückkehrpflicht wird jedoch bleiben, allerdings soll es die Möglichkeit geben, weitere Abstellorte zu definieren. Aus Sicht von FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst eine unsinnige Regelung.
Das ist ökonomisch unsinnig, weil der Verbraucher dann nämlich für den doppelten Weg zahlt, obwohl er nur eine Strecke fährt. Und es ist ökologisch unsinnig, liebe Grüne.
Stefan Gelbhaar, Verkehrspolitiker der Grünen, verteidigte dies.
Das Taxigewerbe wird mit diesem Kompromiss bestehen. Die Taxitarife, die werden flexibler. Die Rückfahrpflicht für die Mietwagen bleibt. Auf unseren Druck hin können Mietwagenangebote wie Uber strenger reguliert werden. Plattformen müssen sich jetzt wie alle anderen auch eine Genehmigung holen und das ist gut so.
Für Mietwagen gilt außerdem weiterhin, dass sie nur auf Bestellung fahren dürfen. Der Wink- und Wartemarkt, also das spontane Mitnehmen lassen vom Wegesrand, bleibt Taxis überlassen.
Aus Berlin an Katrin Büsker. Eine eigene Nummer von der Geburt bis zum Lebensende, mit der man sich bei allen Behörden registrieren kann. In vielen europäischen Ländern ist das längst Realität. Jetzt soll die neue sogenannte Bürger-ID auch hierzulande kommen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am Vormittag zugestimmt. Björn Dacke.
In der Arbeitsagentur, beim Einwohnermeldeamt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle soll es künftig schneller gehen. Denn Basisdaten wie Namen und Geburtsdaten müssen durch die Bürger-ID nicht mehr überall neu eingetragen werden. Mehr als 50 Behörden können darauf zugreifen. Bayerns Digitalministerin Gerlach hat dem Bundesrat die Vorteile der neuen Bürger-ID betont. Irrtümer und Karteileichen gehören nach Ansicht der CSU-Politikerin künftig der Vergangenheit an. Der parlamentarische Staatssekretär Krings aus dem Innenministerium wies Bedenken der Datenschützer zurück. Über ein sogenanntes Datencockpit würden die Bürger den Überblick behalten, welche Behörde welche Daten verarbeitet. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine digitale Verwaltung sei. Grüne und FDP hatten ihre Zustimmung im Bundesrat zu dem Gesetz bis zuletzt offen gelassen. Sie regieren in 12 Ländern mit. Die beiden Parteien sehen die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht die neue Bürger-ID wieder kippt. Denn das Grundgesetz verbiete es, Bürgerinnen und Bürger umfassend zu registrieren und katalogisieren. Das Gesetz liegt jetzt bei Bundespräsident Steinmeier zur Unterschrift. Danach soll es sofort in Kraft treten.
Am Montag ist Internationaler Frauentag, an dem vor allem auf die immer noch große weltweite Ungleichbehandlung von Frauen im Vergleich zu Männern hingewiesen werden soll. Doch bereits heute hat der Bundestag genau darüber diskutiert und das Plenum gibt selbst ein unrühmliches Beispiel ab. Nach der letzten Bundestagswahl ist der Frauenanteil nämlich deutlich zurückgegangen. Stefan Dietjen hat die lebhafte Debatte verfolgt.
Ein Parlament mit einem Tiefstand von weniger als einem Drittel, nämlich 31% weiblicher Abgeordneter, diskutiert zum Internationalen Frauentag. Selbstbewusst, kämpferisch und kontrovers.
Ich will, dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden,
ruft Claudia Mast von der SPD. Guido Jensen aus der FDP-Fraktion sieht schon die lebendigen Beweise dafür, dass Frauen weltweit in Politik und Gesellschaft auf dem Vormarsch sind.
Mit Kamala Harris gibt es erstmals eine Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova, die haben einem Diktator vor Augen geführt, was es heißt, wenn man Kontrahentinnen unterschätzt und den Willen einer Zivilgesellschaft in Belarus für Freiheit zu kämpfen.
Das ganze Spektrum von Themen und Positionen zur Politik für Frauen, Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit kommt zur Sprache. Manche historische Kämpfe der Frauenbewegung sind noch nicht ausgefochten. Cornelia Möhring von der Linken.
Solange Ärztinnen nicht selber über ihre medizinischen Leistungen informieren dürfen, solange Frauen nicht das Recht haben, über den Abbruch oder die Austragung einer Schwangerschaft selber zu entscheiden, wird es keine wirkliche Gleichstellung geben. Der 219a und der 218 müssen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.
Annette Wiedmann-Mautz, Migrations- und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und Vorsitzende der CDU-Frauenunion, setzt ein anderes Thema auf die Agenda.
Wir wollen Prostituierte besser schützen, Zwangsprostitution gezielt bekämpfen und effektive Ausstiegsangebote machen. Und dafür haben wir konkrete Vorschläge erarbeitet.
Extreme Gegensätze in den politischen Positionen der Frauen werden in den Reden der AfD-Abgeordneten hörbar. Nicole Höchst von der Rechtsopposition ruft zum Kampf gegen Quoten und Gleichstellungsregelungen auf.
Neue, werte, konservative Frauenrechtlerinnen braucht das Land. Sie treten ein mit allem, was sie haben, für das Frauenrecht, nicht ständig mit Männern konkurrieren zu müssen und die Wahlfreiheit zu haben, ob sie erwerbstätig und oder Hausfrau und Mutter sein wollen.
Dagegen Ulle Schaufs von den Grünen.
Und dazu gehört konsequentes Gender Mainstreaming, Gender Budgeting und wie wir es in unserem grünen Antrag geschlechtergerecht aus der Corona-Krise schon lange gefordert haben. Wie das konkret aussehen kann, zeigt die neue Biden-Harris-Administration. Das Weiße Haus macht Gleichstellung jetzt zur Chefsache und schafft einen Gender Policy Council.
Den Kolleginnen von der SPD wird von der grünen Politikerin vorgeworfen, Probleme nur zu erkennen, nicht aber zu lösen. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD hält dagegen.
Wissen Sie, wir müssen doch auch mal sehen, wie viel geschehen ist. Und wir arbeiten an diesem Weg weiter.
Neben Außenminister Heiko Maas, der an die internationale Dimension des Frauentages erinnert, ist Markus Weinberg der einzige Mann, der in dieser Debatte ans Rednerpult tritt. Applaus auch von den Grünen bekommt der CDU-Abgeordnete, als er sich für die Quotenregelung in Unternehmensvorständen ausspricht und von Männergesprächen berichtet.
Ich kann mich erinnern, als wir darüber diskutiert haben, Frauen in Aufsichtsräten, da wurde mir gesagt, aber Herr Weinberg, in der Stahlindustrie, das sind alles Stahlbauer, das können nur Männer, das können doch keine Frauen sein. Und dann guckt man sich mal an im Aufsichtsrat, was haben denn diese Männer für einen Beruf? Das waren Juristen und kennen nichts anderes. Und deswegen muss man auch mit diesem Mythos der Branche mal aufräumen.
Der Internationale Frauentag ist am kommenden Montag. Ein historisches Datum, aber auch heute an das Rednerinnen der Linken erinnern. Vor 150 Jahren, am 8. März 1871, wurde die Sozialistin und Vorkämpferin der europäischen Arbeiterbewegung Rosa Luxemburg geboren.
2 Kilogramm Plastiksprengstoff mit verschiedenen Zündern, mehrere tausend Schuss Gewehr- und Pistolenmunition aus Beständen der Bundeswehr. Das hatte der KSK-Soldat Philipp S. teilweise noch original verpackt im Garten seines Hauses vergraben. Wegen Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz steht er nun seit Ende Januar in Leipzig vor Gericht. Beim Prozess haben heute mehrere Angehörige der Spezialeinheit ausgesagt. Seltene Einblicke in die Welt der sonst weitgehend geheim operierenden Spezialeinheit, wie unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
Wie konnte sich der Angeklagte die teils original verpackte Bundeswehrmunition beschaffen? Eine genaue Erklärung gibt es auch nach dem 5. Verhandlungstag nicht. Deutlich wurde aber, dass beim Kommando Spezialkräfte bundeswehrinterne Richtlinien zum Umgang mit Sprengstoff und Munition nicht immer befolgt wurden. So habe es Übungsschießen gegeben, bei denen der Übungsleiter gleichzeitig auch die Ausgabe der Munition übernommen habe, statt wie vorgesehen von einem weiteren Soldaten kontrolliert zu werden. Das sagte ein als Logistiker beim KSK beschäftigter Oberstleutnant aus. Bei mehrtägigen Übungen der Spezialkräfte könne jeder Soldat so viel Munition mitnehmen, wie er braucht. Weil dabei regelmäßig tausende Kugeln verschiedenen Kalibers verschossen werden, sei nicht festzustellen, wenn ein einzelner Soldat übrig gebliebene Munition unterschlage. Auch beim Sprengstoff war es offenbar leicht möglich, einzelne Pakete abzuzweigen. Bei Übungen sei es normal, dass bis zu 50 Kilogramm Plastiksprengstoff an eine Einheit ausgegeben werde. Die Elitesoldaten öffnen damit Türen, sprengen aber auch ganze Einstiegslöcher in Häuserwände. Unverbrauchte Pakete müssten nach der Übung vernichtet werden, doch ob der Angeklagte S. als Übungsleiter das immer getan hat, kann bezweifelt werden. Der Angeklagte war Ausbilder beim KSK. Der 45-jährige Oberstabsfeldwebel galt als hervorragender Soldat. Er plante Übungen und hatte als Übungsleiter Zugriff auf das Material. Wenig erhellt wurde die vermutete rechtsextreme Einstellung des Angeklagten. Über Politik hätte man kaum gesprochen, sagten seine Kameraden aus. Sie beschreiben ihn als konservativ. Sein ehemaliger Kompaniechef bezeichnete ihn als unverzichtbare Stütze. Zwar wurden im Haus von S. Postkarten mit nationalsozialistischen Motiven gefunden, auch soll er bei einer internen Abschiedsfeier den Hitlergruß gezeigt haben. Doch unzweifelhafte Belege für eine rechtsextreme Einstellung oder gar Anschlagspläne fanden die Ermittler nicht. S. selbst hatte zu Prozessbeginn ausgesagt, er habe Waffen und Munition gesammelt, um gelegentliche Versorgungsengpässe in der Einheit zu überbrücken. Nur so habe er die bestmögliche Ausbildung der ihm anvertrauten Soldaten sicherstellen können. Es war Mitglied der zweiten KSK-Kompanie, die wegen einer Häufung rechtsextremer Verdachtsfälle inzwischen aufgelöst wurde. Der ehemalige Kompaniechef sagte aus, dass die meisten ehemaligen Angehörigen allerdings die Möglichkeit hätten, weiter im KSK verwendet zu werden. Auch politisch ist die Verhandlung brisant. Durch Aussagen im Prozess war bekannt geworden, dass KSK-Soldaten im vergangenen Jahr straffrei gehortete Munition und Waffen zurückgeben konnten. Über 50.000 Objekte kamen so zusammen, mehr als ursprünglich vermisst worden waren. Grundlage war ein wohlmöglich illegaler Befehl des Kommandeurs. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer leitete deswegen ein Disziplinarverfahren ein. Sie habe von der Rückgabeaktion nichts gewusst. Ein Urteil gegen S. könnte am kommenden Freitag fallen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.
Aus Sachsen berichtete unser Korrespondent Alexander Moritz. Während der Großteil der Welt noch mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt ist, herrscht in China, dem Ursprungsland, längst wieder das Motto volle Kraft voraus. In Peking hat der Nationale Volkskongress begonnen, ganz normal mit seinen rund 3000 handverlesenen Delegierten in der großen Halle des Volkes. Und schon bei der heutigen Auftaktsitzung wurde deutlich, China strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Ruth Kirchner.
Die Jahrestagung des Volkskongresses folgte auch diesmal wieder einer strengen Choreografie. In der großen Halle des Volkes zog unter Klängen einer Militärkapelle die politische Führung ein. Vorneweg Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Mitglieder des engen Führungszirkels der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt waren die einzigen in der großen Halle, die keinen Mund- und Nasenschutz trugen, im Gegensatz zu den rund 3000 handverlesenen Delegierten. In seinem Arbeitsbericht sorgte Premierminister Li Keqiang dann für eine kleine Überraschung. Die wichtigsten Ziele für die Entwicklung in diesem Jahr: ein Wachstum von über 6%, 11 Millionen neue Jobs in den Städten, eine Arbeitslosenquote von etwa 5,5%. Dass Li ein konkretes Wachstumsziel nennen würde, damit hatte kaum einer gerechnet. Im letzten Jahr war auch die chinesische Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen, dann aber doch als einzige große Volkswirtschaft der Welt gewachsen um 2,3%. Dieses Jahr also über 6%. Manche Analysten rechnen sogar mit deutlich mehr. Aber, sagte Li, leicht wird das nicht. Das Coronavirus breitet sich weiter in der Welt aus. International wachsen Unsicherheit und Instabilität und die globale Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Auch deshalb und wegen des Handelskrieges mit den USA machte Li auch klar, China will im Technologiebereich unabhängiger vom Ausland werden, will mehr in Innovation investieren und stärker auf den heimischen Markt setzen. Nicht ganz so überraschend wie das konkrete Wachstumsziel, die Verteidigungsausgaben. Sie steigen laut Haushaltsplan in diesem Jahr um satte 6,8% gegenüber dem Vorjahr und damit schneller als der Gesamthaushalt. Und dann ist da Hongkong und die geplante Änderung des ohnehin begrenzten Wahlrechts in der Sonderverwaltungsregion. Premier Li hat sich dazu nicht geäußert, aber dem Volkskongress liegt ein Gesetzentwurf vor, der das Peking-treue Wahlkomitee in Hongkong deutlich stärken würde. Demnach würde das Komitee künftig nicht nur den Regierungschef oder die Regierungschefin der Sonderverwaltungsregion wählen, sondern auch die Kandidaten für das Hongkonger Parlament nominieren. Damit würde der Einfluss der demokratischen Opposition weiter zurückgedrängt.
3000 Menschen in einer Halle in Peking. Welch ein Kontrast dazu, die Berlinale in Berlin. Sie findet in diesem Jahr natürlich wegen Corona ohne roten Teppich rein virtuell statt, mit einer Jury in Hotelzimmer-Quarantäne. Heute wurden dennoch die Gewinner der begehrten Bären bekannt gegeben, Frauke Gust.
Bad Luck Banging or Loony Porn aus Rumänien ist der beste Film der 71. Berlinale, so die Entscheidung der sechsköpfigen internationalen Jury. Der rumänische Wettbewerbsbeitrag über eine Lehrerin, deren privater Pornofilm versehentlich im Internet landet, sei ein wilder, provokativer Film, fest verankert in unserer Zeit, so die Begründung der Jury. Von den 5 deutschen Produktionen wurde Herr Bachmann und seine Klasse mit einem silbernen Bären ausgezeichnet. Der Preis für die beste Regie geht an den ungarischen Regisseur Denis Nagy für seinen Film Natural Light. Zum ersten Mal wurden auf einem großen internationalen Filmfestival von der Berlinale in diesem Jahr genderneutrale Preise für die beste schauspielerische Leistung vergeben. Die Berlinale-Leitung will so ein Zeichen für gendergerechteres Bewusstsein setzen. Das hatte im Vorfeld für Kontroversen gesorgt. Der Silberne Bär für die beste Nebenrolle geht jetzt an die Ungarin Lila Kitzlinger für den Film Forest I See You Everywhere. Für die beste Hauptrolle wurde Marin Eggert in Maria Schraders Film Ich bin dein Mensch mit einem silbernen Bären ausgezeichnet.
Und das waren die Informationen am Abend. Nach dem Hintergrund in den Nachrichten um 19.05 Uhr können Sie noch unsere Kommentare hören, unter anderem zur AfD und dem Verfassungsschutz. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.